Traumjobs im Bann der Mafia von John von Düffel. Giorgio Basile liebt Bratwurst. Er ist zwar Italiener, aber im Ruhrgebiet aufgewachsen. Er mag viele Dinge, bei denen sich seinen Landsleuten vermutlich der Magen umdreht. Frikadellen zum Beispiel oder Rouladen mit Klößen und brauner Soße. Ruhrpottküche eben. Und Bratwurst. Er schluckt den letzten Bissen hinunter, wirft die leere Pappe weg und bestellt sich gleich noch eine Wurst. Langsam wird es Zeit. Er nimmt seinen Koffer und geht los. In seinen Socken stecken ein paar Gramm Kokain, aber sonst wirkt er wie ein ganz normaler Reisender. Er ist nicht groß, 1,65 Meter vielleicht, nicht gerade schlank, eher kräftig gebaut. Er trägt kurze, dunkle Haare und eine Brille mit ovalen Gläsern in einem Metallgestell. Und wenn er redet, lacht er oft. Ein sympathischer, unauffälliger Mann. In Italien nennen sie ihn deshalb das Engelsgesicht. Alter und Nationalität sind schwer zu schätzen. Er könnte Student sein, Bankangestellter oder amerikanischer Tourist. Er fällt absolut nicht auf. Giorgio geht die Halle entlang zu den Nebengeleisen, wo die Regionalzüge fahren. Wie der nach Kempten. Auf dem Weg dorthin sieht er eine Telefonzelle und ihm schießt plötzlich der Gedanke durch den Kopf, Antonio anzurufen. Er weiß auch nicht warum. Es ist eine Art Eingebung. Nach einem kurzen Augenblick beruhigt er sich wieder. Es ist alles mit Antonio besprochen und die Fahrt bis Kempten dauert immerhin 1,5 Stunden. Zeit genug. Er klettert in den Zug, der sich bald darauf in Bewegung setzt. Der Zug rattert einschläfernd dahin, bevor er in Kaufering Halt macht. Giorgio schaut aus dem Abteilfenster und blickt direkt auf eine Telefonzelle. Wieder überkommt ihn ein Gefühl von Unruhe. »Ich sollte doch lieber anrufen«, durchfährt es ihn. Giorgio springt aus dem Zug, läuft zur Telefonzelle, doch der Automat nimmt kein Geld, nur Karten. Verfluchter Fortschritt, denkt Giorgio und klettert zurück in den Waggon. Langsam rollt der Zug wieder an und nimmt Geschwindigkeit auf. Flaches Voralpenland fließt am Fenster vorbei. Giorgio wird wieder ruhiger. »Es wird schon alles gut gehen«, sagt er sich. In Buchloe, dem nächsten Halt, fällt Giorgios Blick wieder auf eine Telefonzelle, doch irgendetwas hält ihn davon ab, auszusteigen und es erneut zu versuchen. »In wenigen Minuten erreichen wir Kempten«, plärrt die Zugbegleiterin aus dem Lautsprecher, und die Stimme klingt wie eine Erlösung. Giorgio steht auf, packt seinen Koffer und stellt sich am Ende des Waggons an den Ausstieg. Als der Zug hält, drückt er die Klinke der Waggontür hinunter und steigt die 3 Stufen hinab zum Bahnsteig. Es ist früher Nachmittag. Sein Blick gleitet über den Bahnhof, streift Häuser und Wiesen vor der Kulisse der Allgäuer Alpen, die mächtig in der Ferne thronen. Sie erinnern Giorgio Basile an die Berge seiner Heimat, die bis weit in den Frühling mit Schnee bedeckt sind und in denen sich die flüchtigen Mafiosi, die Latitanti, vor der Polizei verstecken. Als der Zug wieder anfährt, setzt auch Giorgio sich in Bewegung. Er geht die Treppe hinunter und wendet sich im Tunnel Richtung Bahnhofshalle. Dort kauft er als erstes eine Telefonkarte und sucht eine Zelle. Er zieht die Tür auf, stellt den Koffer auf den Boden und wählt Antonios Nummer. »Ciao, wie geht's?«, sagt Giorgio. »Bist du schon angekommen?«, fragt Antonio. »Willst du mich abholen oder soll ich kommen?« »Hier gibt es Probleme«, stöhnt Antonio. Giorgio ist überrascht. »Was für Probleme?« Sein Landsmann scheint nervös. »Mein Telefon wird abgehört. Ich werde von der Polizei verfolgt.« Giorgio wird misstrauisch. »Kannst du mir das nicht vorher sagen? Warum hast du mich nicht angerufen?«, fragt er.
»Ich habe es eben erst bemerkt«, stammelt Antonio. »Weißt du, wie du jetzt wegkommst?«
»Verdammter Idiot«, denkt Giorgio. Er sagt: »Mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin nicht mit dem Zug gekommen. Wir machen das Geschäft ein anderes Mal. Entweder ich lasse es abholen oder du schickst es mir auf dem üblichen Weg.« Er will möglichst unverfänglich klingen, aber in ihm brodelt es. Was nun? Er versucht, die Situation zu analysieren. Viele Erklärungen findet er nicht. Entweder Antonio hat kein Geld und will ihn loswerden, oder er hat ihn verpfiffen und die Polizei ist jetzt hinter ihm her. Er muss jetzt unbedingt einen kühlen Kopf bewahren und es muss ihm ganz schnell etwas einfallen. Das Problem ist nur, dass er in Kempten niemanden kennt. Er kann nicht wie sonst jemanden anrufen und sagen, hol mich ab. Hier ist er auf sich allein gestellt. Sein Kopf brummt. Er geht aufs Klo, nestelt das Päckchen Kokain aus den Socken und legt sich zwei Linien des Zeugs auf den Spülkasten, zieht sie hastig mit einem gerollten Geldschein durch die Nase ein. Eine Linie für jedes Nasenloch. Der Stoff ist gut. Er nimmt nie den gestreckten Dreck, den sie auf der Straße verkaufen. Schließlich sitzt er an der Quelle. Doch selbst das weiße Pulver kann das dumpfe Unbehagen, das sich seiner bemächtigt hat, nicht verdrängen. Immerhin ist er durch die Droge etwas wacher und zuversichtlicher geworden. Er überprüft sein Gesicht im Spiegel und wischt einen Rest des Pulvers von der Oberlippe. Dann begibt er sich zurück an seinen Tisch. Giorgio bestellt ein zweites Pilz. Es ist immer noch absolut ruhig in dem Bistro. Er hält sich an dem Bier fest, bis nur noch 20 Minuten bis zur Abfahrt des Zuges bleiben. Dann steht er auf, zahlt und tritt hinaus in die Bahnhofshalle. Sein Blick fällt nach links und dort sieht er sie kommen. Drei Autos halten direkt vor dem Haupteingang, mitten im Halteverbot. Jeweils zwei Männer steigen aus, lassen die Türen offen. Nur die Fahrer bleiben sitzen. Giorgio erstarrt. Das sind ohne jeden Zweifel Polizisten. Sie sind zu sechst. Sie sehen sich um, besetzen die Ausgänge. Giorgio versucht, ruhig zu bleiben. Er dreht sich um, geht langsam zum Fahrplan, der in der Mitte der Halle in einem Schaukasten hängt. Er tut, als studiere er aufmerksam die Abfahrtszeiten der Züge. Doch aus den Augenwinkeln versucht er, jede Ecke des Bahnhofes zu erfassen. Neben ihm steht eine Frau, ziemlich jung, um die 20 Jahre alt. Unwahrscheinlich, dass sie diejenige ist, die sie suchen. Sonst ist die Halle weitgehend leer. Ihr drei geht aufs Gleis, hört er eine Stimme hinter sich. Giorgios Blick saugt sich am Fahrplan fest. Plötzlich klopft ihm jemand auf die Schulter. »Zeigen Sie bitte Ihre Papiere«, sagt die Stimme. Giorgio gibt ihm seinen italienischen Ausweis mit seinem Foto und den echten italienischen Stempeln. Er sieht sich um. Er ist umstellt. Einer der Männer hält seinen Ausweis in der Hand, zwei andere stehen links und rechts neben ihm und von hinten kommen weitere Männer, zielstrebig auf ihn zugeeilt. »Wie heißen Sie?«, fragt der Beamte, der seinen Ausweis hat. »Aldo Valeone.« »Und was machen Sie hier?« »Ich fahre nach Hause.« Der Beamte scheint unbeeindruckt. »Kommen Sie bitte mit.« Giorgio startet einen letzten Versuch herauszufinden, was hier vor sich geht. »Warum?«, fragt er. »Reine Routine«, sagt der Beamte. Die Polizisten eskortieren ihn zu den wartenden Autos. Er muss sich in den Fond des mittleren Wagens setzen. Zwei Männer pflanzen sich wortlos links und rechts neben ihn. Es ist der 2. Mai 1998. Einigen ist die Verhaftung des Auftragsmörders Giorgio Basile am Kemptener Bahnhof 1998 vielleicht noch sehr präsent. Er soll im Auftrag der Mafia über 30 Menschen getötet haben. Er wird zu einem wichtigen Kronzeugen der italienischen Staatsanwaltschaft. Das bedeutet zwar Haftverschonung, aber ein Leben auf der Flucht im Zeugenschutzprogramm. Von nun an ist er eine 13. Der Name bezieht sich auf den Artikel 13 des Gesetzes, das den Umgang mit Kronzeugen regelt. Petra Reschi, eine bekannte Anti-Mafia-Journalistin, schreibt in ihrem Buch »Von Carmen nach Corleone«: »Mit den Gastarbeitern in den 60er Jahren war auch die Mafia ins Allgäu gekommen. Über Jahrzehnte gelang es ihnen, inmitten ihrer unbescholtenen italienischen Landsleute unsichtbar zu bleiben.« Kempten hat die Mafiosi vor allem wegen seiner Grenznähe angezogen. Diese Verbindung Mafia-Allgäu ist der eine Grund, warum wir dieses Stück Traumjobs im Bann der Mafia gerade hier in Kempten auf die Bühne bringen wollten. Der andere Grund ist die Textfassung, die der Autor John von Düffel geschrieben hat. Ohne jeden Anflug moralischer Überlegenheit ist Traumjobs ein Stück über vermeintlich leichte Wege und die Verantwortung, die letztlich jeder für sich selber trägt. Wir spielen dieses Stück vor allem auch für Jugendliche, die kurz vor der Berufswahl stehen. Wir möchten mit ihnen über Fragen von Moral und Ethik im Zusammenhang mit der Berufswahl diskutieren. Und wir sind schon sehr gespannt auf die Nachgespräche mit den Schülern und deren Gedanken zu diesem Thema. Für den römischen Kaiser Marcus Aurelius war Moral und Ethik ganz simpel. Wenn es Unrecht ist, tue es nicht. Wenn es Unwahrheit ist, sage es nicht. Klingt eigentlich ganz einfach. Jochen May schreibt in seinem Aufsatz Moral und Ethik im Job: Es könnte alles so leicht sein, ist es aber nicht, schon gar nicht im Alltag. Es ist zwar unsere tiefste Überzeugung, dass sich moralisches Handeln nachhaltig auszahlen muss, weil sich sein Gegenteil nicht auszahlen darf. Gleichzeitig aber beobachten wir mit voyeuristischer Faszination, wie es jeden Tag trotzdem passiert, wie gerade amoralische Hasardeure mit großem wirtschaftlichem Erfolg belohnt werden, während sich die tugendhaftesten Besserwesen allenfalls mit Achtung begnügen müssen. Ist nicht allein das schon zutiefst unmoralisch? Giorgio Basile hat zum Thema Verantwortung eine ganz eigene Auffassung. In dem Buch Engelsgesicht beschreibt ein Psychologe Giorgio Basiles Schuldbewusstsein bzw. dessen Mangel an Schuldbewusstsein folgendermaßen: Herr Basile kann sich nicht damit abfinden, ein Krimineller zu sein. Dabei weist er eigenes Versagen zwar nicht undifferenziert von sich, versucht aber, Schuldvorwürfe in der Form zu neutralisieren, dass er sich zwar als Verursacher von Straftaten ansieht, zugleich aber für einen im Kern guten Menschen hält. Giorgio handelt und denkt eben nicht nach den normalen gesellschaftlichen Regeln, sondern nach den Regeln der ehrenwerten Gesellschaft, deren Teil er seit seiner Jugend war. Schließen wir mit den Worten des Richters Paolo Borsellino, der 1992 von der Mafia ermordet wurde. Sprecht über die Mafia, redet über sie, im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen, aber sprecht darüber.